Es ist Freitagmittag. Ein großer Schritt zum Wochenende ist gemacht, den Schritt zum Kicker Daily. Den habt ihr hiermit jetzt schon getan, darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen. Neben mir sitzt Yannick Brunner und mein Name ist Florian Dietrich.
Ja, moin moin.
Die Themen heute auf der Karte. Leverkusen zwischen zwei Finals, Friedhelm Funkel mit Kaiserslautern dabei. Darüber hinaus bis zum Anschlag angezielte Bochumer. Bekommen sie am Montag den finalen Knockout oder bäumen sie sich nochmal auf?
Aber bevor wir über den VfL Bochum reden, kommen wir erstmal zum Pokalfinale am Samstag. Und dafür haben wir unseren FC Kaiserslautern-Reporter Moritz Kreilinger abgegriffen. Gerade noch im ICE, jetzt schon vom Mikrofon. Hi Moritz.
Moin, Grüße aus Berlin.
Moritz, das Obligatorische vorm Sportlichen. Gerade bist du in Berlin angekommen, hast gerade ins Hotel eingecheckt. Wie viele rote Trikots hast du denn schon gespottet und wie laut war es im Zug?
Es hat sich natürlich heute Morgen in Frankfurt am Hauptbahnhof schon ein rotes Meer gezeigt. Ich bin recht früh gestartet, 6.15 Uhr ging es in Frankfurt los. Und dann gab es in meinem Zugabteil so diesen Konflikt zwischen Menschen, die eigentlich gerne arbeiten würden, und anderen, die schon vermutlich den zweiten Kasten Bier aufgemacht haben. Und um es kurz zu machen, die arbeitenden Personen haben sich dann irgendwann zurückgezogen.
Ja, lass uns mal reinstarten ins Sportliche. Das Saisonfinale in der Liga lief ja aus Lautern Sicht überragend mit 3 Siegen aus den letzten 4 Spielen. Wie wichtig war denn dieser Endspurt nicht nur in Sachen Klassenerhalt, sondern jetzt auch mit Blick aufs Pokalfinale?
Du hast den Klassenerhalt angesprochen. Das ist natürlich das Allerwichtigste, weil jetzt kann man dieses Spiel einfach befreit angehen. Wir stellen uns nur vor, man hätte am Mittwoch ein Relegationsspiel gehabt, hätte jetzt dieses Finale und hätte nächste Woche noch ein Relegationsspiel. Und dann hätte das ja alles überschattet und man hätte diesen Moment, auch die ganzen Fans, das Ganze nicht genießen können. Sportlich hat dieses Saisonfinale mit diesen 3 Siegen aus 4 Spielen einfach gezeigt, was doch in dieser Mannschaft steckt, wenn man das Ganze richtig angeht. Und Trainer Friedhelm Funkel hat einfach er hat gezeigt, dass er mit dieser Mannschaft auch anders spielen kann, als er es zuvor versucht hat. Er hatte zuvor so ein bisschen versucht, dieser Mannschaft seinen Spielstil aufzudrücken und hat im Saisonfinale sich mehr an der Mannschaft orientiert und an den Stärken, die diese Mannschaft hat. Gerade natürlich dieses 5-0 zum Abschluss gegen Braunschweig, das eigentlich viel zu hoch ausgefallen ist, hat aber natürlich diesem ganzen Verein, den ganzen Fans so einen stimmungstechnischen Kick gegeben. Es braucht ja keine Vorfreude mehr oder keine Motivation für dieses besondere Spiel. Aber es hat natürlich so unterm Strich das Ganze noch ein bisschen schöner gemacht aus Vereinssicht.
Was hast du für so ein Gefühl? Wie modelliert sich Kaiserslautern diesen Leverkusener Gegner so zurecht vor dem Spiel? Was ist die Vorstellung? Sind es die taumelnden Leverkusener, die taumelnden Finalverlierer oder sind es eher die angefressenen Leverkusener, die jetzt erst recht das Double wollen?
Ich glaube, es gibt Argumente, um das in beide Richtungen zu drehen. Ich persönlich glaube aber, dass diese Niederlage von Leverkusen am Mittwochabend im FCK wirklich minimal in die Karten spielen kann. Weil hätte jetzt Leverkusen gewonnen, 52 Spiele dann ungeschlagen, wäre das doch ein Selbstverständnis gewesen, hier jetzt auch noch diesen, in Anführungszeichen, schlechten Zweitligisten jetzt irgendwie wegzufegen.
Ja, Atalanta hat am Mittwoch gezeigt, wie es funktionieren kann. Auch wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen absurd klingt, ob der verschiedenen Vorzeichen, aber wie viel können Funkel und seine Mannschaft sich denn abschauen von Gasperini und dieser Spielweise? Wie viel Atalanta steckt da im FCK-Kader?
Ich glaube, es sollte so wenig wie möglich Atalanta in diesem FCK-Spiel am Samstagabend stecken, weil wenn der FCK versucht, dieses aggressive Pressing gegen den Mann gegen Mann über den ganzen Platz versucht zu kopieren, dann dürfte das vermutlich ziemlich desaströs enden, weil einfach die Mannschaft des FCKs nicht diese Absicherung in der Defensive hat, um sich dieses Pressing weiter vorne erlauben zu können. Also sie würden sich vermutlich einen Konter nach dem anderen fangen, wenn sie aufrücken. Aber Einzelteile, die können sie sich natürlich davon abschauen. Dieses aggressive, gerade irgendwie im Zentrum, gerade irgendwie Kranitschaka völlig auf die Nerven gehen und eben wirklich bei jedem Ballkontakt, den er hat, möglichst schon auf dem Fuß drauf zu stehen. Wenn Kranitschaka so einen schlechten Tag hat, wie er ihn am Mittwochabend gehabt hat, dann merkt man ja, was diesem ganzen Leverkusener Spiel auf einmal verloren geht. Und natürlich ist das super schwierig, weil Leverkusen ist gedanklich immer einen Schritt schneller als der FCK. Aber dieses aggressive Verteidigen gerade im Zentrum, die Räume echt Räume dicht machen, kompakt stehen, das ist der Schlüssel zum Erfolg, ohne irgendwie blind nach vorne zu rennen.
Es wird geschätzt, dass bis zu 50.000 Fans des FCK nach Berlin reisen. Wird das morgen ein gefühltes Heimspiel für Kaiserslautern?
Gefühlt 10.000 von diesen Fans habe ich auf dem Weg vom Hauptbahnhof über den Breitscheidplatz zu meinem Hotel hier in der Nähe des KDWs schon gesehen. Ja, also auf jeden Fall. Bin mir sicher, dass die Fans aus der Pfalz hier in der Überzahl sein werden gegenüber Leverkusen und dass sie das auch akustisch einfach mit ihrer Wucht zu einem Heimspiel machen können. Sie haben natürlich auch mit der Ostkurve im Stadion die dankbarere Kurve, die einfach geschlossen ist, wo du einfach besser miteinander interagieren kannst. Und allein dadurch, dass der FCK ja sein Fanfest am Breitscheidplatz hat, also relativ zentral in der Stadt, wird hier morgen in Berlin, da wird was los sein. Das ist dann vergleichbar mit Eintracht Frankfurt, die hier letztes Jahr auch am Breitscheidplatz ihr Fanfest hatten. Und auf jeden Fall, also außerhalb des Platzes wird Kaiserslautern gewinnen.
Für Kaiserslautern ist es ja das größte Spiel der letzten 20 Jahre. Das letzte Finale war nämlich vor 21 Jahren. Die älteren FCK-Fans werden sich noch erinnern. 3:1 Niederlage gegen die Bayern. Klose hat zum 3:1 dann noch getroffen. Aber ist eigentlich jetzt egal, denn wir blicken nach vorne. Ist das denn diese Situation, ist das eher so ein Druckgefühl für die Mannschaft? Oder können sie befreit aufspielen, weil Leverkusen eh in der Favoritenrolle ist?
Nein, also Druck gibt's wirklich überhaupt gar keinen. Selbst wenn Leverkusen hier nach 20 Minuten 3:0 führen sollte und dieses Spiel am Ende vielleicht 4:0, 5:0 ausgeht, dann ist es einfach okay. Der FCK hatte eine wahnsinnig tolle Pokalreise, irgendwie tolle Heimspiele, irgendwie gerade gegen Köln dieser Sieg, wo man recht schnell ja 3:0 geführt hatte. Dann natürlich ganz besonders emotional dieses Halbfinale gegen Saarbrücken, dieses Derby. Und das ist jetzt einfach eine Belohnung für diese Pokalmomente und für die Fans auch einfach eine Entschädigung für diese wirklich schlechte Saison in der zweiten Liga.
Mit 16 Toren in 26 Spielen in der zweiten Liga ist Ragnar Ache ja der wichtigste Mann in der Offensive bei Lautern. Jetzt die entscheidende Frage, es war ein bisschen unsicher im Vorfeld, wird er überhaupt rechtzeitig fit, um zu spielen?
Das hat Friedhelm Funkel uns auch noch nicht verraten. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil Friedhelm Funkel hat letzte Woche nach dem Sieg gegen Braunschweig gesagt, ja, Ragnar Ache und so, seine Achillessehnenprobleme, er müsste jetzt eigentlich eine ganze Woche trainieren, damit er spielen kann. Und er hat zumindest am Anfang der Woche noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Es ist natürlich so ein Schlüsselfaktor, Ragnar Ache, gerade mit seiner Kopfballstärke da vorne drin. Aber selbst wenn er nicht spielt, würde ich die Offensive des FCKs nicht abschreiben. Da hat sich gerade in den letzten Wochen Daniel Hanslik wirklich als ein besonderer Spieler auserkoren, den Friedhelm Funkel quasi so wiederbelebt hat. Unter Dimitrios Gramotzes hatte er eine Dauerkarte auf der Tribüne. Und Hanslik ist so das Paradebeispiel, ist so eine klassische Kämpfernatur. So alle Betze-Tugenden, wirklich, der reißt sich den Arsch auf, geht in jeden Zweikampf, vor allem auch gegen den Ball, ist häufig der laufstärkste Spieler, zeigt zugleich der mit den meisten Zweikämpfen auf dem Feld. Und das als Stürmer, das ist ja total außergewöhnlich. Und jetzt hat Daniel Hanslik in den letzten 4 Spielen, die er gespielt hat, auch noch 4 Tore geschossen. Und hat natürlich so ein wahnsinniges Selbstvertrauen. Ich bin gespannt.
Die Kaiserslauterner haben ja sicher auch das Euroleague-Finale gesehen. Und du hast es ja wahrscheinlich auch gesehen. Was sind denn die Leverkusener Schwächen, die der FCK ausnutzen muss, um diese Außenseiterchance zu wahren?
Ich glaube, der FCK ist nicht in der Position, sagen zu können, dass Leverkusen Schwächen hat. Es geht irgendwie. Du kannst so ein Spiel nicht planen oder so auch auf dem Reißbrett planen, wie du es vielleicht in einem Zweitligaspiel gegen den Gegner auf Augenhöhe machst, wo du wirklich ja eklatante Schwächen finden kannst oder rausarbeiten kannst. Was zum Beispiel eine Möglichkeit sein kann für den FCK, die Standardsituation. In der abgelaufenen Saison in der zweiten Liga sind 27 Tore aus Standardsituationen resultiert. Das ist der absolute Topwert der Liga. Und das sind die Momente, oder auch Marlon Ritter, so dieses kreative Genie, das er einfach sein kann, jetzt auch mit 3 Toren gegen Braunschweig Selbstvertrauen gesammelt. Ich glaube, du musst dich mehr auf deine, ich nenne es jetzt mal wenigen Stärken, die du hast, konzentrieren. Und weil wirkliche Schwächen gibt es in dieser Form nicht bei Bayern 04.
Moritz, ich habe zum Abschluss eine motivierende und eine demotivierende Statistik aus Kaiserslauterner Sicht. Denn ein Finale gegen einen Bundesligisten konnte ein Zweitligist nur ein einziges Mal gewinnen. 1992, Gladbach gegen Hannover, Hannover damals unterklassig. Aber Kaiserslautern hat Leverkusen auch schon mal aus dem Wettbewerb gekickt, nämlich im Viertelfinale 2014. Mit welchen Ansätzen kann denn Kaiserslautern so ein Viertelfinale 2.0 machen?
Ja, 2014 ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Kaiserslautern damals auch Zweitligist und Leverkusen zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter und im Champions League Achtelfinale. Und man hat dort einfach damals in Leverkusen so einen wahren Pokalfight einfach geliefert. Das war kein hochklassiges Spiel, erst recht nicht vom FCK. Aber man hat sich in die Verlängerung gerettet, hat dort sogar noch einen Elfmeter verschossen. Und dann, dieser Moment ist, glaube ich, jedem FCK-Fan, hat er sich wirklich ins Gedächtnis gebrannt, wie Ruben Jensen diesen Ball in der 114. Minute nimmt, ihn links im Tor versenkt. Und diese 4.000, 5.000 Lauter, die damals in Leverkusen waren, völlig eskalieren. Ich habe über dieses Spiel übrigens vergangene Woche mit Ruben Jensen gesprochen. Und er hat einiges zu damals erzählt, auch einiges nochmal zum jetzigen Spiel. Er wäre auch gerne nach Berlin gekommen, hat aber leider selbst in Norwegen jetzt am Samstagabend ein Spiel. Die Geschichte dazu gibt's aber seit heute Mittag in der Kicker-App nachzulesen.
Ja, und beim Nachlesen wünschen wir euch ganz viel Spaß. Der 70-jährige Friedhelm Funkel könnte Leverkusen das historische Double verhageln. Alter Lehrmeister gegen jungen Fußballprof, egal wie es kommt, es wird, glaube ich, eine geile Geschichte. Danke Moritz für deine Zeit und Samstagabend wissen wir mehr. Ich freue mich jetzt schon aufs DFB-Pokalfinale und jetzt gehen wir rüber zu den News.
Danke euch, ciao, ciao.
Die AC Mailand trennt sich von Trainer Stefano Pioli. 5 Jahre lang stand der Italiener an der Seitenlinie. Jetzt wird sein auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert. Bei insgesamt 239 Spielen war Pioli als Cheftrainer aktiv. Vor 2 Jahren hatte er Milan noch zum 19. Meistertitel geführt. Die laufende Saison beendet die AC auf Platz 2 hinter Stadtrivale Inter Mailand.
Emanuel Ferrei vom Hamburger SV wurde für die surinamische Nationalmannschaft nominiert. Surinam liegt in Südamerika und dort wird der 23-jährige Offensivspieler gemeinsam mit Geraldo Becker spielen. Erste Einsatzgelegenheit ist am 6. Juni im Testspiel gegen den Inselstaat St. Vincent and the Grenadines. Die U-Nationalmannschaften durchlief der geborene Amsterdamer für die Niederlande, entschied sich aber aufgrund der Wurzeln seines Vaters für das surinamische Team.
Der FC Barcelona hat seinen Trainer Xavi gefeuert. Das hat der Verein am Freitagnachmittag mitgeteilt. Vor genau einem Monat hatten Verein und Coach noch gemeinsam verkündet, dass die Zusammenarbeit über die Sommerpause hinaus weitergehen soll. Jetzt die nächste Kehrtwende. Xavi muss gehen und für ihn steht auch schon ein Nachfolger in den Startlöchern. Barcelona soll sich mit Hansi Flick einig sein. Eine Bestätigung gab es zum Zeitpunkt der Aufnahme aber noch nicht. Ja, bei Lautern und Leverkusen geht's darum, ob die Saison vergoldet wird. Beim VfL Bochum geht's um den Verbleib in der Bundesliga und nach gestern sieht's ziemlich düster aus. 0:3 Klatsche im Hinspiel gegen Düsseldorf. Hier für eine kurze Einschätzung sprechen wir mit Oliver Bitter. Hi Olli.
Hallo, hi.
Ja, das war dann gestern wahrscheinlich doch deutlicher, als viele gedacht hatten, oder?
Ja, also es war eine ganz klare Sache. Das zeichnete sich schon so ein bisschen ab. Fortuna Düsseldorf hat ja wirklich eine ganz starke Zweitligasaison gespielt und die haben ja im Februar das letzte Mal verloren. Die sind halt sehr stabil. Aber man denkt dann immer, Mensch, der VfL Bochum, erste Liga, das sind vielleicht nochmal von der Qualität, von der Einzelqualität, ist das nochmal was anderes. Aber das war es überhaupt nicht. Also es war wirklich eine Vorführung und Fortuna hätte noch deutlicher gewinnen müssen eigentlich. Von Bochum war überhaupt nichts zu sehen.
Ja, vor allem die Art und Weise der Niederlage war ja deprimierend. Da konnte nicht mal Glücksbringer Goretzka von der Tribüne aus Glück bringen. Wie meinst du denn, waren die Gewichte und die Kräfte verteilt? Hatte Düsseldorf einfach einen Sahnetag und war Bochum dazu einfach zu schlecht? Oder wie war es?
Nein, ich glaube, ein Sahnetag war das nicht. Also man sieht ja, wie stabil diese Fortuna gespielt hat. Die haben ganz ihre Abläufe, die spielen ganz klar. Die haben super gekontert, super einen Konter rausgespielt über Zolis und Klaus, der dann zum Tor führte. Das war wirklich sehenswert, was Daniel Thun da aufgestellt hat, was der für eine Mannschaft beisammen hat und wie konzentriert die gespielt haben. Und Bochum, ich will mal das Wort morsch benutzen. Also die sind wirklich am Ende und es ist völlig unvorstellbar, es fehlt völlig die Fantasie, wie man das noch biegen kann. Also da sind die wirklich weit von entfernt. Und wer das gestern gesehen hat, das war so ein Abgesang auch von der Stimmung her. Da fliegt ja wirklich alles auseinander in Bochum. Da geht über die Hälfte der Mannschaft, der Trainer wird nicht weitermachen. Gestern hat er dann auch noch Toto Losilla draußen gelassen, der eigentlich immer spielt und der eigentlich auch immer liefert. Und dann hat so ein blasser Mittelfeldmann wie Patrick Osterhage gespielt, der wieder völlig durchhing. Und es sind so viele völlig außer Form, auch wie ein Asano und so weiter. Auch Bernardo, der lange Zeit sehr gut war. Hing auch völlig daneben gestern. Also da fehlt einem völlig die Fantasie. Und ich glaube, selbst die größten Bochum-Fans haben gesagt, das Ding können wir abhaken, da können wir ein Ei drüber schlagen, das ist gelaufen.
Ja, du sagst, es fehlt die Fantasie. Schlotterbeck hat nach dem Spiel gesagt, nach so einer Schelle kann man am Montag alles oder nichts spielen. Ist das jetzt die einzige, die letzte Möglichkeit für den VfL, das Ding noch zu retten?
Also ich hätte gesagt, wenn es jetzt vielleicht im Rahmen gewesen wäre, 0-2 mit Pech verloren und dann sagst du, jetzt gehen wir mal in Düsseldorf mal richtig raus und machen ein schnelles Tor, dass es dann nochmal eng hätte werden können. Aber das war einfach so souverän eingefahren von der Fortuna. Aber im Grunde genommen können die, denke ich, relativ sicher sein, sehr sicher sein und dann schon planen für die Bundesliga. Die Fortuna, die werden also nach 4 Jahren in der zweiten Liga dann wieder nach oben zurückkehren und für Bochum geht's ziemlich steil bergab.
Ja, dann vielen Dank für diese schnelle und klare Einordnung. Am Montagabend wissen wir dann mehr, ob es doch noch ein Wunder gab oder ob es so kommt, wie du es jetzt hier vorher gesagt hast. Dir auf jeden Fall schon mal einen schönen Freitag.
Bitteschön, sehr gern.
Ja, und wer nochmal Lust hat, sich aufs Pokalfinale ein bisschen aufzuwärmen, da gibt es ein gutes Warm-up-Programm bei den Kollegen in der ARD. Da ist nämlich Finaltag der Amateure. Ab 11.45 Uhr geht's los. 21 Spiele in 3 Konferenzen. Ich als Bremer kann euch da SV Hemeling gegen den Bremer SV ans Herz legen. Das perfekte Warm-up fürs Pokalfinale. Das alles live im Ticker, beim Kicker, hier bei uns. Und damit sagen Yannick und ich jetzt Tschüss. Lasst es euch gut gehen.
Ciao, ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.